Wir haben den Fußball erfunden, das stimmt garantiert nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind
Lothar Leuschen, Uni Beizet,
Andreas Boller und als Gast
Lukas Demmig.
Lothar, das ist ja toll, dass du heute das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft angezogen hast. Für uns steht dir gut.
Danke, ich habe auch die Mühe gegeben. Ich habe 5 Kilo abgespeckt, damit es auf Lüften nicht so aufträgt.
Ja, pink sind wir fast schon bei Rot-Blau. Wie gefällt dir das Heimtrikot vom WSV, Lukas?
Das Heimtrikot vom WSV.
Oder ist das Auswärtstrikot schön?
Das Auswärtstrikot vom Wuppertal gefällt meiner Freundin sehr gut. Ansonsten ist das Heimtrikot, finde ich, aber auch recht schön. Deutlich schöner als letztes Jahr, finde ich.
Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass diese Auswärts-Pink-Geschichte eher mal auf das weibliche Publikum und ist das jetzt 5 Euro in die Schobi-Kasse?
Absolut, 50 Euro in die Schobi-Kasse. Ich glaube, ich habe das wirklich mit großer Verwunderung vor einigen Jahren zur Kenntnis genommen, als die Schiedsrichter in Pink aufliefen. Da waren wir aber noch nicht so woke wie heute. Wir haben ja gelernt in den vergangenen 2 bis 5 Jahren. Heute ist es ja vollkommen normal. Deswegen habe ich die Aufregung mit dem Trikot auch nicht so verstanden, ehrlich gesagt.
Also ich kenne Leute, die sich da unheimlich drüber aufregen. Ich bin der Meinung, wenn die Leistungen stimmen, dann wichtig, können sie von mir aus im Pink spielen.
Wichtig, was drinsteckt.
Das ja,
ist
absolut.
Fußball, oder?
Ja.
Aber dem Lukas, gefällt dir das Heimtrikot besser, weil der WSV dann auch öfter mal gewinnt in dem Trikot? Oder gibt es da keinen Zusammenhang?
Ich glaube, da gibt es keinen Zusammenhang. Also, ist ein bisschen unerklärlich, jetzt, dass wir die letzten beiden Auswärtsspiele verloren haben. Aber ansonsten denke ich nicht, dass da ein Zusammenhang besteht.
Wir sind jetzt gerade bei der Nationalmannschaft abgebogen. Wie groß ist jetzt dein Interesse? Man staunt ja immer, dass Fußballer, die selbst spielen, also viel Fußball spielen, sich dann auch noch die Zeit nehmen, auch noch andere Spiele zu gucken. Zum Beispiel so ein Länderspiel. Guckst du das an oder sagt deine Freundin dann oder deine Verwandtschaft, jetzt Lukas, jetzt ist er mal genug, jetzt haben wir mal genug Fußball geguckt oder gesehen und gespielt?
Ja, also ich glaube, das hatten wir ja heute Morgen schon einmal kurz angesprochen, dass bei mir so das Interesse an Fußball außerhalb von mir so ein bisschen ja, schon stark gesunken ist. Und gerade jetzt so am Wochenende denke ich nicht, dass ich mir das Spiel angucken werde. Auch so einen Sommer nutzt man eher, um runterzukommen und von den Gedanken mal weg vom Fußball zu kommen, als dass man dann sich 2 Tage auf die Länderspiele vorbereitet.
Uni, kannst du das nachvollziehen?
Ja, natürlich kann ich es nachvollziehen. Also ich meine, das regelt ja jeder selbst so, wie es für richtig hält. Ich denke mal, in eurer Mannschaft gibt es einige, die gucken sich wahrscheinlich alles an, andere ja, wiederum nur einen Teil oder andere vielleicht wenig. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, finde ich, so den Abstand zu kriegen.
Wen spielen wir nochmal gleich am Samstag?
Samstag
in Frankreich.
Erzähl doch nichts.
Das war eine rhetorische Frage.
Wusstest du nicht?
Da muss man mal gucken. Mal ja. Im Ernst, das ist doch sozusagen, wie soll ich das sagen, das ist ja Trüffelrisotto, das ist ja ein richtig gutes Fußballspiel wahrscheinlich. Auch wenn die dann pink auflaufen sollten. Oder so.
Also Dienstag dann gegen Niederlande, jetzt Samstag. Aber wir haben ja halt drüber gesprochen, ob der Lukas sich das eventuell angucken kann.
Ich denke mal,
das muss jeder selbst.
Nee, aber ich denke, es gibt halt eben Fußballinteresse, selbst spielen und dann sich dem Fußball verschreiben als Fußballer. Und Fußball verfolgen. Und es gibt die Leute, die Fußball spielen und es verfolgen. Das ist also
eine andere Geschichte. Sag mal, es gibt die privat zu Hause wohnt, wo kein Herz chirurgieren. Ja, also sag mal, das ist im Fußball. Ja, das ist in dem Fall ist es im Beruf. Ne? Also sag mal, der Lebensmittelpunkt in der Arbeitswelt. Und dann kann man natürlich auch mal sagen, das reicht mir langsam. Ich persönlich bin jetzt, wie gesagt, oder du arbeitest auch nicht 24 Stunden am Tag, nur 18. Ja. Also,
aber so jetzt mal ganz um die Ecke, wo ich hinkommen will. Lukas, bist du eher ein untypischer Fußballer?
Ich glaube schon. Also ich glaube, ich werde die EM trotzdem nutzen, um vielleicht mal mit Freunden zusammenzukommen und sich die Spiele anzugucken. So ist es schon. Aber da steht nicht der Fußball im Vordergrund. Ansonsten denke ich tatsächlich auch, dass ich eher der untypische Fußballer bin.
Wie drückt sich das aus? So?
Ich glaube, das drückt sich allein schon daran aus, dass ich nicht diesen typischen Werdegang habe und in der Jugend sämtliche NLZs durchlaufen habe, sondern in meinem Heimatort geblieben bin und bevor die Fußballkarriere richtig startete, schon eine berufliche Karriere gestartet habe mit einem Studium in Ingenieurswesen, was, glaube ich, kaum ein Fußballer vorzuweisen hat.
Also du hast in der Jugend in Wiedenbrück gespielt, beim SC Wiedenbrück, kein Bundesliga-Club?
Ja, weit davon entfernt irgendwo. Ne?
Und auch keine, ich sag mal, die höchsten, nicht diese Jugendbundesliga gespielt, die jetzt so fast jeder, der es nach oben schafft, gespielt haben muss, sag ich mal. Auch die, Ja, wie bist du denn dann reingerutscht in die ganze Geschichte? Also da muss doch einer mal gesagt haben, jetzt bist du auch für die Regionalliga tauglich oder war das so eine Entscheidung oder bist du da so mehr so reingehievt worden?
Ich glaube, ich wurde da schon ein bisschen reingehievt. Also
gab es so, einen Trainer, der gesagt hat, hier komm Lukas, dein Talent ist jetzt nicht für die Landesliga unbedingt nur ausreichend?
Ja, das war tatsächlich Björn Mehnert. Der war damals, als ich in der A-Jugend war, noch der Trainer beim SC Wiedenbrück. Und dann fing das an, dass man in der Woche mal einmal zum Training kam. Eine Woche später kam man schon zweimal zum Training und ab dann war man auf einmal vollständig in den Trainingsplan integriert. Während man eigentlich sich auf Studium fokussieren wollte, rückt auch immer mehr der Fußball so in den Vordergrund und kann es dann auch schlecht Nein sagen, weil irgendwo ist es auch sehr schön. Ne?
Aber studiert hast du zwar zu Ende, ne?
Ja, ich habe es tatsächlich.
Was hast du studiert? Welche Ingenieurwissenschaft hast du genommen?
Wirtschaftsingenieurwesen.
Auch nicht schlecht.
Noch der am wenigsten technische.
Ja, aber auch nicht schlecht. Dann ist auch schon so, also nicht so schlecht, wenn man jetzt Fußballer ist und vom Fußball lebt und irgendwann, das ist ja endlich, wie wir alle ja ne, schon mal gelesen haben, da und doch, also mit 35 oder manchmal auch mit 40, wenn man Ibrahimovic heißt, ne, dann kann man auch mal ein bisschen länger spielen. Aber dann ist ja irgendwann kommen ja noch 40 Arbeitsjahre und dann ist ja ganz gut, wenn man das gemacht hat. Gar nicht so doof, muss ich sagen. Ne?
Oder? Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich nur an die Worte von Daniel Gräber, als er mal hier im Podcast zum Beispiel war. Oder jetzt vor kurzem hat er nochmal ein Interview gegeben, weil er ja beim WSV aufhört. Und da hat er halt auch über seine Vergangenheit gesprochen. Ich finde, der Weg ist auf jeden Fall der gesündere Weg, als dass man jahrelang versucht, in der vierten Liga, Regionalliga immer als Profi nebenbei nichts macht. Nichts anderes berufliches jetzt, sage ich mal, und dann irgendwann mal 30 ist und sich denkt, ja, was mache ich jetzt? Finde ich diesen Weg definitiv intelligenter, würde ich sagen.
Ja, es ist auch so, dass heute die Bundesliga-Clubs auch gehalten sind, ein bisschen darauf zu achten. Also es gibt ja diese Jugendinternate, wo die dann sind, wo die auch ein bisschen mehr beschult werden. In England ist Fußballprofi ein Ausbildungsberuf. Das ist richtig so mit allem drum und dran, was man da so machen muss. Also das hat schon Sinn, wie gesagt, weil am Ende einer Fußballkarriere noch viel Leben toll übrig bleibt, das ja auch irgendwie gefüllt werden will. Und die meisten Fußballspieler verdienen ja nicht so viel, dass sie mit 25 sich zur Ruhe setzen können oder so. Und dann von Zinsen leben. Ja, das ist halt einfach so. Deswegen ist halt ganz vernünftig, vorher was gemacht zu haben. Glückwunsch, kann man da nur sagen.
Ja, danke.
Da kann man auch sagen, dass Björn Mehnert dann irgendwann gesagt hat, als er beim WSV war, dass er da vielleicht genau den Spieler braucht.
Ja, tatsächlich habe ich unter Björn kein einziges Spiel gemacht.
Genau, das Fatale an der Geschichte. Er hat dich hierher geholt und wusste, was er kriegt. Und just in dem Moment, wo er nicht mehr beim WSV war, hattest du deine Verletzung überwunden, die schwere Verletzung damals? Hattest du die im Trainingslager, wo der dir zugezogenen, ich glaube, Muskelbündelriss vor der vorletzten Saison war das?
Ja.
Oder also, wo war es passiert?
Ich ging auch leicht verletzt in die freie Zeit eben.
Ja.
Da habe mir da leicht was reingezogen in die Adduktoren. Und ich glaube, es war dann die zweite Trainingseinheit,
was
direkt wieder ein bisschen aufgerissen ist und man dann erstmal mehrere Monate auf die Seitenlinie musste. Wobei man auch sagen muss, davor hatte ich noch nie so eine Verletzung, was dann auch sehr ungewohnt war. Hat man es auch vielleicht sogar zweimal etwas zu früh versucht und wurde dann nochmal ein bisschen gedämpft.
Und das war dann die Zeit, als Björn Mehnert für Björn Mehnert Hüseyin Doğan kam und mit dem habt ihr dann eine Riesenserie gestartet. Zwei Spiele wurden noch verloren und dann kamst du in ein erstes Spiel Kahn Marienborn und dann fing er endlos Serie an ohne Niederlage vom Abstiegsplatz auf den dritten oder vierten Platz hoch. War natürlich.
Ja, das erste Spiel, wo ich generell im Kader stand, war dann noch das Schalke-Spiel, was dann auch sehr, sehr komisch war für mich.
Die Niederlage zu Hause,
glaube ich. Die Niederlage, genau, ja. In der dann auch die Oberliga-Rufe laut wurden. Haben wir dann am Ende der Siegesserie auch immer benutzt, so, haben auch mit den Fans damit so ein bisschen gefeiert. Aber ja, war schon ein komisches Gefühl.
Aber wie gesagt, du bist einer der Fußballer, der eine eher untypische Laufbahn genommen hat. Und Lothar, Lukas wäre vielleicht auch ein ganz guter Sportjournalist geworden.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Hättest du das mal als Option gehabt?
Nee, ich glaube, Journalismus hatte ich tatsächlich nie auf meiner Liste.
Aber ich weiß, dass er schreiben konnte. Im Internet findet man ja alles. Und zwar findet man, dass Lukas Demming in der 9. Klasse als Jahrgangsbester bei einem Diktatwettbewerb abgeschlossen hat, seiner Schule.
Erinnerst du dich noch daran, oder?
Ja, aber hätte auch verdeckt bleiben können.
Warum so nicht schlecht? Aber man muss natürlich sagen, das ist jetzt...
Komm mal, Zeichensetzung und Rechtschreibung. Ja, ja. Also als Journalist bist du da schon ganz vorne.
Exkurs in Journalismus. Schreiben können ist noch nicht, also ist noch nicht mal ein Drittel der Miete. Das ist ja genau wie früher, dreimal Ball hochhalten, nur so Nationalspieler. So ist es ja nicht. Also da kommen noch einiges.
Aber Lothar, du weißt, aber du weißt gerade in unserem Job, wenn man Rechtschreibung und Zeichensetzung drauf hat, dann ist man eigentlich schon im vorderen Drittel dabei.
Hat gewisse Vorteile, genau.
Aber wie gesagt, das war kein Thema. Warst du so ein bisschen Strebertyp oder ist das eher oder Talent?
Ich würde mich nicht als so ein Streber bezeichnen. Muss man das jetzt Talent nennen muss oder möchte, bleibt den anderen offen. Ich weiß nur noch, dass ich zu Abiturzeiten dann von meiner Mutter, die bei der Nachhilfeschule als Sekretärin gearbeitet hat, extra zu einem Kurs angemeldet wurde, damit die sicherstellen konnte, dass ich etwas für meine Abiturprüfung lerne und nicht einfach nur zu Hause rumhocke und die Prüfung auf mich zukommen lasse.
Aber wahrscheinlich auch im Sport Ehrenurkunde und 6 Meter im Weitsprung oder sowas?
Ja, die sportlichen Noten waren immer die besten.
Ja, siehst du, doch wieder ganz normal. Ja, wir reden so ein bisschen um den Brei rum. Das ist, der Brei heißt WSV und wie ist die Saison gelaufen und wie geht's weiter? Was sind jetzt deine?
Ja, jetzt Prognose. Aktuell würde ich sagen, kommt man ja aus einem 5-0 Heimsieg gegen SV Gefelbert und zu gewinnen ist immer schön in der Höhe. Dann zum Ende ein bisschen überrascht, sage ich mal, weil jetzt im Laufe des Spiels jetzt nichts großartig darauf hingedeutet hat, dass es am Ende so klar wird. Wobei, ich glaube, es war ein verdienter Sieg, vermute ich mal. Und zum Ende hat man sich dann so ein bisschen den Frust von der Seele geschossen. Und war auf jeden Fall, würde ich sagen, eine gute Reaktion auf die Niederlage letzte Woche. Also im Grunde genommen hat man ja jetzt nach den Auswärtsniederlagen in beiden Heimspielen dann gut reagieren. Das war erstmal das oberste Ziel, vermute ich mal.
Lukas, du hattest da eine Szene, da dachte ich, jetzt ist er wieder drin. Kannst du dir vorstellen, welche Szene ich meine?
Der Sprint auf die Außenbahn.
Genau, auf der linken Seite und zwei Mann ausgespielt und dann den Pass auf Hage. Ist das dann so ein Moment, wo man denkt, ja, geht ja doch noch irgendwie ist, hat man nicht alles verlernt und es läuft ja doch wieder.
Ja, das zählt auf jeden Fall dazu. Also ich glaube, das hatte jeder so ein bisschen bei dem Spiel, gerade dann von der 80. bis 90. Minute, da hat man die Gegner ja schon ein bisschen überrollt. Ich glaube, die Tore fallen in so einem 3-Minuten-Takt, wobei 2 Minuten jeweils gejubelt wurde. Das ist dann natürlich unfassbar schön.
Und in dem Moment dachte ich, wo du an dem ersten vorbei bist, war der Zweifel noch da, beim zweiten war die Stärke und dann, als der Pass dann ankommt, da denke ich so, jetzt habe ich wirklich dann spontan gesagt, ja, jetzt ist er auch wieder da. Also, und das sind so Momente, die einen groß oder klein machen im Spiel. Gell? Also,
ja, aber was hoffen, ne?
Ja, jetzt kommt die Pause, da habt ihr Zeit genug zum Nachdenken und dann kommt Lippstadt. Das ist ja wie gemalt, gell? Weil das ist ja genau, als wenn man immer wieder so die Hürden hingestellt bekommt, die man so gar nicht gern. Also so wie in der Schule, noch ein Diktat und Lippstadt noch ein Diktat.
Das war doch noch eine Vorrunde, ne? Das war doch noch das Spiel. Ja, dann,
ne? Das 3-4. Mit Gegenwind.
Ja, gut, das war nicht schön.
Ja, und jetzt kommt, du als Psychologe und Lothar, wie würdest du, du weißt, da gibt es eine Hürde und da steht das Pferdchen davor und der Doppelochser und ja, und das Pferdchen will keine Doppelochser springen und ja, wie machen wir das denn?
Also ich glaube, dass wir erstmal konstatieren müssen, dass der WSV jetzt wieder so ein bisschen in der Spur ist, trotz der Auswärtsniederlagen. Also wenn man jetzt mal vorher sagt, wir reden dann immer, der WSV muss jetzt dringend aufsteigen, dann muss man gar nicht, sondern also wäre schön, wenn, und andere wollen auch und andere sind auch nicht schlecht. Wir haben ja immer hier gesagt, das ist ja keine Thekenmannschaftsliga, selbst Lippstadt, die dann das Spiel 4-3 in Felbert damals gewonnen hatten, wo dann bei 180 Kilometer Gegenwind oder so, ja, alles klar, aber das ist ja.
Lange Bälle so. Gegen den Wind.
Ich glaube, dass der WSV, und das werden die Spieler, kannst du gleich bestätigen oder dementieren, die werden natürlich auch das, in das Spiel gehen, zu gucken, wir müssen jetzt hier vernünftig weiter Fußball spielen, wir müssen, haben wir vorige Woche schon mal gesagt oder vor 14 Tagen, die nächste Saison auch schon mal ein bisschen im Blick haben, diese Saison vernünftig abschließen, und wenn der WSV unter den ersten 3 oder 4 einläuft, ist das, auch wenn der Aufstieg nicht gelückt ist, eine erfolgreiche Saison gewesen. Das muss man immer wieder mal konstatieren. So, nicht mit dem Ziel, dass wir alle gerne gesehen hätten natürlich, so, aber es ist trotzdem, also sie sind jetzt nicht Zehnter geworden oder als graue Maus irgendwie als 13. verendet. Also das wird auch nicht passieren, glaube ich. Und das ist auch so ein Spiel wie jetzt am Samstag gegen Felbert, selbst wenn es jetzt gerade weil die Tore auch spät gefallen sind, weil eben die Mannschaft dran geblieben ist und auch wirklich erfolgreich Fußball spielen wollte, eigentlich ein gutes Indiz dafür. So. Und da braucht man gar keinen Psychologen, da geht man auf den Platz, wie wir das früher auch getan haben. Also normalerweise macht man das, glaube ich, so als Fußballspieler, man wird gerne gewinnen, weil gewinnen lustiger ist als verlieren.
Macht viel mehr Spaß.
Macht mehr Spaß, genau. Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, jetzt habt ihr 2 Wochen, jetzt heute war trainingsfrei, mit montags trainingsfrei, habt ihr euch auch verdient, dann geht's los. Und ich kann mir vorstellen, dass jede Trainingseinheit jetzt irgendwie fast für dich wie ein Spiel ist, weil in dem Kader haben 18 Mann eine Berechtigung, in der Startformation zu stehen, nach dem aktuellen Stand. Also der Trainer hat durchgewechselt, 6 neue Spieler.
Fünf neue
gegenüber der Stammformation, ich glaube sogar 6. Ja, oder 6. Neue Feldspieler, meine ich. 5 neue Feldspieler und der Torwart. Ja. Also 6 Spieler in der Startformation gewechselt. Die reingekommen sind jetzt später, haben es auch wieder bestehen, war gut. Diesmal die alle Einwechslungen. Also im Prinzip sind es 17, 18 Mann, die Anspruch haben, in Lippstadt anzufangen. Und das kann ich mir vorstellen, ist eine Herausforderung für jeden. Gell? Das ist Wettbewerb.
Ja, definitiv.
Wie siehst du das?
Also ich will es jetzt nicht nur so auf diese Woche beschränken, sondern es ist generell so, dass jeder versucht, seinen Platz in der Startelf zu haben. Aber das ist halt auch das irgendwo, was den Fußball so ausmacht bei uns. Generell, man geht auch in die Spiele, um zu gewinnen. Man möchte spielen und man möchte gewinnen.
Aber es ist für dich jetzt auch mal, ich sag mal, eine andere Position als in den Monaten zuvor, ich sag mal, wo du eigentlich die Gesetzte in der Stammelf drin bist, musst du jetzt auch wieder reinarbeiten. Also,
ja, natürlich.
Und wie nimmt man das an? Also wie nimmt man so eine Herausforderung an? Dann? Weil da ist jede Trainingseinheit ein Spiel, oder wie siehst du das? Oder?
Ja, man sieht auf jeden Fall zu, dass man in den Trainingseinheiten anders auftritt als wenn man gesetzt ist. Also gerade wenn man gesetzt ist und es gut läuft, ist es schon bei mehreren Spielern so, ja okay, die Trainingseinheiten kann ich jetzt nicht so nutzen, um mich vollständig auszupowern, sondern ich muss beim Spieltag da sein. Und jetzt ist dann für Leute auf der Bank dann eher wichtig, okay, die Trainingseinheiten muss ich nutzen, um mich zu zeigen, um am Wochenende wieder von Anfang an zu spielen.
Also mit Kräfte aushalten wird nichts sein die nächsten 2 Wochen, oder?
Naja, auf gar keinen Fall.
Ja, ich meine, normalerweise bist du ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, bist du ja gesetzt. Die letzten Spiele liefen jetzt, glaube ich, nicht so, vielleicht auch nach deinen Vorstellungen. Dann hat der Trainer halt reagiert. Aber das Wichtige ist ja, wie reagiert man dann als Spieler darauf, dass man dann vielleicht nicht unter den ersten 11 ist? Und da, glaube ich, braucht man sich bei dir keine Gedanken zu machen. So, wir kennen uns jetzt nicht so gut, aber ich schätze dich so ein, dass du sowas dann auch akzeptierst, ob du das vielleicht verstehst oder nicht, spielt dann vielleicht keine Rolle, aber man hat ja keine andere Wahl, als sich dann im Grunde genommen wieder, dass man versucht, sich anzubieten und dann wieder in die Mannschaft reinzurücken. Und ich glaube, was das angeht, bist du schon ein wertvoller Spieler beim WSV. Und auf der einen Seite ist das dann manchmal vielleicht nicht so einfach, wenn man draußen ist, aber auf der anderen Seite ist das halt die Realität und dann muss man sich wieder anbieten und versuchen, wieder in die Mannschaft reinzukommen, denke ich mal.
Ja, genau. Im Endeffekt entscheidet der Trainer.
Genau.
Er hat jetzt diese Woche sich halt in dem Sinne gegen mich bzw. für jemand anderen entschieden. Ja. Aber ich bin dann keiner, der so aufsteckt und erstmal 2-3 Wochen mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt ist und sich da dann komplett dran aufhängt, sondern ich denke dann, okay, es geht weiter und dann muss man eben zusehen, dass man es wieder anders macht.
Hast du eine Erklärung gefunden für dich, warum es nach dem Rödinghausen-Spiel, das war ja überragend, da waren wir alle sozusagen begeistert, erstmal was die ganze Mannschaft geleistet hat und es lief halt auch gut, aber auch besonders deine Leistung, weil das war schon sehr, sehr wichtig im zentralen Mittelfeld, da die Sache im Griff zu kriegen. Warum dann so ein Knack kam? Hat es vielleicht noch mit der Verletzung was zu tun oder mit irgendwas? Gibt es irgendeinen Grund oder ist es einfach im Fußball so, dass es mal rauf und runter geht?
Ja, ich denke, das ist im Fußball einfach irgendwo dann manchmal so, dass man nicht immer seine Bestform abliefern kann, auch wenn man es gerne möchte. Aber manchmal funktioniert das einfach nicht.
Aber da bist du, ich sag mal, in den drei Spielen, oder was heißt drei Spielen? Ja, doch, waren drei. Wegberg, dann Paderborn und Wiedenbrück. Da bist du so ein bisschen auch mit der Mannschaft untergegangen. Also ich hatte so das Gefühl, dass es um den nächsten Sprung, dass du den nächsten Sprung schaffst, dass du dann auch noch ein Spieler sein musst oder sein werden müsstest, der dann, wenn die Mannschaft einen Knick hat, den Knick nicht hat und dann vielleicht die Mannschaft wieder rausholt. Hat das dir schon mal jemand gesagt oder hast du dir das selbst schon gesagt? Oder? Weil es geht jetzt nur um den nächsten Entwicklungssprung.
Ja, natürlich macht man sich da ab und zu Gedanken, was man in seinem Spiel verbessern kann.
Also wenn die anderen, wenn es bei den anderen nicht läuft, dann dagegen halten und so die Mannschaft rausziehen mit irgendwas, ist schwer.
Da gibt es ja immer so Spieler, die dann das sagen, unter den Sportjournalisten, da haben wir mal ein Zeichen gesetzt. Dann kommt dann einer und fliegt dann
noch
1,50 Meter Höhe in die Hüfte des Gegenspielers und hat ein Zeichen gesetzt. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, finde ich immer, weil das Zeichen ist eigentlich in dem Moment, das haben wir beim WSV ja selbst auch live beobachten können, eigentlich eine sehr, sehr gute Mannschaft, die technisch sehr sauber und ambitioniert Fußball spielen kann. Und dann kommt dann irgendjemand, der was dagegen hat. Und wenn man dann als Mannschaft das Gegenmittel nicht findet, wie zum Beispiel gegen die ganzen Mannschaften, gegen die der WSV so viele Punkte nicht gewonnen hat, dann kann auch ein einziger Spieler allein, der das zwar versuchen kann, dass der nicht mehr rumreißen. Selbst elf Messis gewinnen kein Spiel, weil elf Messis nicht verteidigen und nicht im Torspiel stehen können. Das ist einfach so.
Aber das ist jetzt die du schreibst jetzt die Andrich-Variante. Also wenn einer dem schon mal im Mittelfeld oder früher Ballack mal nach fünf Minuten einen weghackte. Aber Uni, du als alter Mittelfeldstratege, ich meine jetzt auch mal die Spieler, die dann, das sagt man jetzt auch bildlich, mal einen Fuß auf den Ball stellen und mal das Tempo bestimmen. Also da diese Art zu lenken.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber vielleicht ist das eine Geschichte, wo Lukas auch noch reinwachsen muss.
Ja, glaube,
du bist 24 jetzt, ne? Also du bist ja eigentlich noch ein junger Spieler. Fußballalter. Genau, also man muss ja auch dazu sagen, beim WSV gab es ja auch einen Trainerwechsel, man muss sich an den Trainer gewöhnen, dann hat er ein neues System, glaube ich, mit eingebracht und ich glaube, in dem System bist du sehr gut aufgehoben. Mit den drei zentraleren Mittelfeldspielern, 6er, 2 Achter. Also ich glaube schon, dass das dieses System dir auch mit deiner Art und Weise Fußball zu spielen entgegenkommt. Vielleicht wäre dann der nächste Schritt, dann wirklich in so eine Rolle reinzuwachsen, um ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für sein eigenes Spiel, sondern auch für das große Ganze. Und ich glaube, dass Lukas da in dem Fall, wenn er hoffentlich beim WSV bleibt, das ist ja, glaube ich, auch noch nicht ganz geklärt, dass er dann in eine Rolle reinwachsen kann, um ein bisschen mehr Verantwortung auf dem Platz zu tragen. Und ich glaube auch, dass er von seinem Charakter her, es war jetzt kein Lautsprecher, aber ein sehr fleißiger Spieler, ein zweikampfstarker Spieler, dass das eine Geschichte ist, die in Zukunft auf ihn zukommen könnte.
Ja, ich glaube, das ist mit 24 ist man nicht mehr in dem Alter, wo man als Talent bezeichnet wird. Dann kommt man in die Region rein, wo man Führungsspieler sein sollte.
Aber da geht es gar nicht darum, dass er vielleicht verbal
gut ist, weil
ich glaube, man sollte die Menschen auch in ihrem Wesen nicht versuchen, irgendwie zu verändern, sondern mit Taten jetzt, sage ich mal. Also, dass er auf dem Platz insofern dann vielleicht Verantwortung übernimmt, vielleicht ein bisschen dominanter, selbstbewusster. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass du nicht selbstbewusst bist, sondern dass man dann einfach vielleicht die Bälle mehr fordert, mehr Verantwortung übernimmt. Und man kann ja auch Zeichen setzen, nicht unbedingt mit einer Grätsche, sondern man kann auch Zeichen setzen, indem man den Ball nimmt, ein Doppelpass spielen und zum Abschluss kommt ein Tor machen. Auf einmal dreht sich so eine ganze Geschichte wieder.
Ja, mit Leistung kann man sowieso
immer. Mach noch ein bisschen Karriereberatung nebenbei.
Sehr gutes Zeichen auch. Also
wir geben das teuer. Ja, wir haben dich nicht aufgegeben, Lukas.
Das ist gar kein Grund dafür.
Nein,
also, Gott. Ja, das ist alles richtig. Es gibt oft ein Spiel, das haben wir alle, auch als Amateure, der ich gewesen bin, erlebt. Es gibt immer, weiß jeder, in so einem Spiel kann es eine Szene geben, in dem so ein Spiel kippt. Dann stellst du fest, an irgendeinem Punkt hat was geklappt, dann ist Selbstvertrauen ist ja so, das ist tatsächlich so, dass das Fußball auf dem Kopf gewonnen wird und gar nicht so sehr an den Beinen. Ne? Das ist eine Frage von Emotionen, von, von Selbstvertrauen und sowas. Also dann kippt so ein Spiel. Also da muss aber nicht ein Spieler sein, das kann jeder Spieler sein. Ne? Das kann so ein Hagemann kann das beim WSV zum Beispiel und so. Da macht er mal ein Dribbling und spielt drei Leute aus und spielt einen vernünftigen Pass, der gar nicht zum Tor führt. Aber du siehst, aha, da gibt es einen Weg, den können wir gehen und dann gehen die Spieler mit.
Oder Pitlick mit seiner Art und Weise ist auch so ein Spieler, ja, natürlich also, ohne vom Platz zu fliegen, sondern mit seiner Aggressivität.
Das kann jeder. Es gibt Spieler, die sind dafür besonders begabt und die haben auch die Position, in der sie das tun können. Das ist jetzt für jemanden, der hinten links auf der Außenbahn spielt, eher seltener der Fall, weil das Spiel nicht so lenken kann. Aber das kann jeder Spieler tun und es gibt, das sehen wir bei vielen Spielen, auch bei WSV, immer wieder mal einen Spieler, dem irgendwas gelingt. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl als Zuschauer, dann zieht es auch die Mannschaft mit. Und so, das ist auch super.
Jetzt haben wir mal ein bisschen die Latte hochgehängt, Herr Lukas.
Ja, aber wenn jemand in der Regionalliga spielt und Profi ist, dann ist das also tatsächlich Talent, ist wahrscheinlich dann in dem Fall auch ausschlaggebend gewesen. Dann ist es auch da, dann kann das auch jederzeit geschehen. So, und das kann an diesem Wochenende oder am nächsten Wochenende, übernächsten Wochenende in Lippstadt sein oder danach gegen was weiß ich wen. Und es kann ihn treffen oder jeden anderen Spieler treffen, weil erstmal das Grundtalent bei diesen Spielern in der Regionalliga, das sind ja Profis, die leben davon, in weiten Teilen vermute ich, da ist. Ja?
Wie es nächste Saison weitergeht, ich glaube, da ist ja schon viel drüber gesprochen worden. Soweit ich das einschätzen kann, sortiert sich der WSV jetzt, muss sehen, was für ein Etat überhaupt zur Verfügung steht. Und bei dir haben Gespräche angefangen, aber das hängt davon ab, erstmal, wie viel Geld überhaupt zur Verfügung steht, denke ich mal so. Ist der Stand, oder? Seid ihr schon näher gekommen, euch?
Man muss einfach schauen. So, was stellt sich der Verein vor? Generell auch für die nächste Saison, was sind die Ziele? Und man muss da gucken, ob man das dann mit den persönlichen Zielen irgendwo in so eine Übereinstimmung bringen kann.
Habt ihr denn schon gesprochen oder ist da jetzt noch kein Gespräch?
Es gab erste Annäherung.
Erste Annäherung, okay, alles klar.
Und grundsätzlich wäre Wuppertal eine Option? Also du lebst ja auch hier, du wohnst hier.
Ja, auf jeden Fall ist das grundsätzlich eine Option für mich.
Also
ich meine, es ist jetzt schon meine zweite Saison. Ich spiele hier auch. Der Verein hat irgendwo auch seine Ambitionen. Das ist schon natürlich eine Option.
Aber die Heimat ist Reda-Wiedenbrück, ist das richtig?
Die Heimat ist Reda-Wiedenbrück, ja.
Und beim Auswärtsspiel fährst du dann bei der Familie vorbei wahrscheinlich?
Das hatte ich vor, ja.
Jetzt in Lippstadt beim nächsten.
Ja, da werden meine Eltern auch da sein. Die sind generell bei fast allen meiner Spiele dabei. Auch in Wiedenbrück waren sie natürlich dabei. Da waren dann auch noch 5, 6 meiner Freunde dabei.
Trotzdem, das war nicht so berauschend. Okay,
trotzdem musste man sich da dann später nach dem Spiel in den Bulli setzen und wieder nach Wuppertal düsen.
Da fährt er dann wieder mit zurück.
Ja.
Der Björn Mehnert hat das immer gemacht, gell? Der lebt ja in
Hamm.
Ist dann zum...
Sonja einfach, ne?
Ja, dann lieber Wuppertal, sag ich mal.
Was ist denn dann lieber
Wuppertal? Ja, in Wuppertal gibt es ja kaum noch was Schöneres.
Meine ich doch.
Ja, genau. Aber er ist von Hamm ist er nach Wuppertal gefahren und dann ist er mit dem Bus nach Aalen, dann ist er wieder nach Wuppertal gefahren und dann nach Hamm. So ähnlich machst du das dann auch, wenn du die Familie besuchst oder in Lippstadt. Ja gut, was macht er denn in Lippstadt? Also wie wird das alles jetzt, jeder hat das im Kopf oder ist das, muss man das kollektiv ausschalten, was alles gewesen ist, Lippstadt, Wegbergweg und Wiedenbrück, alles vergessen und dann sagen, Lippstadt ist Lippstadt und ist ein schöner Platz und die Wiese ist grün und der Ball hoppelt oder alles kein Thema?
Ja, man versucht diese anderen Sachen auszugrenzen und sich nur auf das Spiel zu fokussieren und ein ordentliches Spiel zu machen, indem man gewinnt.
Ja, ich glaube, diese Woche spielt Lippstadt vermutlich mal erstmal nicht so die Riesenrolle. Beim Trainer vielleicht schon, weil er sich natürlich auf das Spiel vorbereiten muss. Aber ich denke mal, die Spieler, die werden jetzt versuchen, eine vernünftige Trainingswoche hinzukriegen. Dann hat man am Wochenende kein Meisterschaftsspiel. Und ich vermute mal, dann ab nächster Woche geht dann der Fokus auf dieses Auswärtsspiel. Weil man muss ja dann auch irgendwo erstmal das Spiel vom Wochenende, jetzt gegen Velbert, das analysiert man und da freut man sich auch drüber. Und dann finde ich, wenn jetzt am kommendes Wochenende kein Meisterschaftsspiel ist, dann kann man, ohne jetzt einen Gang zurückzuschalten im Training, auch mal, sage ich mal, so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, also sich nicht für das Spiel am Wochenende zu konzentrieren, das gehört ja auch dann mit dazu. Deswegen hat man ja dann auch mal ein spielfreies Wochenende. Und ab nächster Woche, denke ich mal, geht es dann mit dem Fokus Lippstadt darum, die Fehler aus den letzten beiden Auswärtsspielen nicht zu wiederholen, sondern ein anderes Gesicht zu zeigen, vermute ich mal.
Spielfreiheit ist relativ. Ich glaube, ich habe was gehört von einem Testspiel gegen MSV Duisburg, was aber dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden würde, weil, wie bekannt, dann ein Ordnungsdienst, wenn Zuschauer da wäre und egal, ob es in Wuppertal oder in Duisburg ist, keiner den Ordnungsdienst bezahlen will und die Polizei und hin und her. Aber in der Richtung wird es was geben, also ganz wird's nicht.
Kein schlechter Gegner.
Ja, aber was ich meine halt, man denkt ja nicht heute daran, wir haben in zwei Wochen Auswärtsspiel in Lippstadt, wenn man ehrlich ist. Also darum geht es, glaube ich, jetzt diese Woche jetzt nicht unbedingt.
Aber es wird.
Man muss an das Spiel denken, wenn der Spieltag da ist. Und dann muss man da sein, wenn es drauf ankommt.
Vor allem muss man, und das werdet ihr sicher tun, du musst halt auch jeden Gegner ernst nehmen. Wir haben zuletzt mal Wiedenbrück, da hast, ich weiß nicht, mal Günther das geschrieben, fand ich sehr erhellend. Da spielte dann Wiedenbrück gegen den WSV, hat ja leider noch gewonnen. Da spielte der Rückrunden-Dritte gegen den Rückrunden-Vierten. Wir denken immer noch.
Ich glaube, jetzt sind sie Rückrunden-Zweiter, ja, wir haben wieder gewonnen.
Das ist ja das Blöde an dieser verfluchten Regionalliga. Da spielen ja Mannschaften dabei, wo du sagst, Reda Wiedenbrück, Entschuldigung, wo ist das denn? Oder Rödinghausen, man weiß, wo der Küchenhersteller alles bezahlt oder wie immer das sein mag. Das sind eben keine glanzvollen Namen. Das heißt ja nicht, dass so schlechte Mannschaften sind. Das, die große Kunst ist dann eben von einem Profiverein oder von Profispielern, wie Lukas einer ist, das eben auszublenden. Das ist eine Mannschaft, die spielen in der Regionalliga. Das heißt, die sind viertklassig. Das ist jetzt nicht siebtklassig oder zehntklassig, sondern viertklassig. Das ist also keine Gurkentruppe. Und so muss man es eben, und das wird dann wahrscheinlich geschehen. Dann kannst du gewinnen oder du kannst verlieren. Gewinnen wir natürlich besser.
Wie gesagt, jetzt schon zu oft. Wie gesagt, ein Punkt in Wiedenbrück, das wäre keine Schande gewesen. Gell? Das noch mehr wehtut, ist das Wegbergspiel. Ja, das Wegbergspiel tut ein bisschen mehr. Egal, ist aber jetzt auch gelaufen. Und,
Lassen ist richtig. Aber was mich interessieren würde, Lukas, ich meine, du bist ja Spieler, du stehst dann im Endeffekt auf dem Platz, der Trainer ist außen, die Zuschauer sind außen. Am Ende ist es ja so, ihr fühlt ja, was auf dem Platz passiert. So Spiele wie in Wiedenbrück von mir aus oder in Wegbergbeek oder jetzt demnächst in Lippstadt, die fühlen sich doch ganz anders an als diese Heimspiele zum Beispiel jetzt gegen Velbert oder gegen Paderborn, oder? Also das ist einfach ein anderes Fußballspiel, was man da wahrscheinlich machen muss. Also ist es so, dass ihr denkt, wir haben so viel Qualität, ist egal, wo wir spielen, gegen wen wir spielen immer unseren Stiefel? Oder ist es so, dass man denkt, okay, da müssen wir vielleicht im Kopf ein bisschen anders an das Spiel rangehen?
Ja, ich würde sagen, jedes Spiel ist irgendwo ein bisschen anders als das andere oder als das letzte. Besser. Aber man versucht natürlich, sich auf seine Stärken zu verlassen oder auch auf die zu setzen. Ich meine, ja, man adaptiert sich ein bisschen und orientiert sich an dem Gegner, aber im Endeffekt muss man auf seine eigenen Stärken gucken und versuchen, dadurch die Spiele zu gewinnen und nicht zu sagen, okay, der Gegner macht das und das gut, man stellt sich darauf ein und versucht da ein bisschen zu unterbinden, aber man passt nicht sein ganzes Spiel an den Gegner.
Das meinte ich auch nicht. Also wenn man sich komplett anpassen würde, wäre es bestimmt nicht das Richtige, aber trotzdem ist es ja so, dass diese Spiele irgendwie dann schiefgelaufen sind. Und was ist der Grund, warum die schiefgelaufen sind? Ist das einfach nur Tagesform oder ist das vielleicht tiefgründiger?
Ich glaube, da führt dann einiges zu, dass man dann solche Spiele verliert. Ich weiß jetzt nicht, was ich da dann so großartig...
Wenn sie es schon gefunden hätten, würde es ja nicht passieren. Ja, aber wird ja, ihr habt frei am Wochenende, aber das ist, glaube ich, pokalbedingt. Aber sonst wird ja normal Fußball gespielt, oder? Uni, spielt ihr?
Wir werden am kommenden Wochenende
ganz normales Spiel,
Amateurligen spielen, ja, genau.
Und Länderspiel ist in Lyon, nicht in Paris. Genau. Sonst hätte ich gesagt, Pariser Modewochen mit Pink Panther, oder ist eher Barbie Pink. Und sonst wird ganz normal gespielt. Es wurde auch gespielt und recht erfolgreich für die Wuppertaler Mannschaften am Wochenende. In der Bezirksliga tut sich ein Türchen auf, habe ich das Gefühl.
So sieht's aus, ja. Also FSV
Vorhinein. Also Saison, die eigentlich schon abgeschrieben war. Also die haben jetzt der Rückstand vom FSV Vorhinein hat sich verkürzt.
Genau, 7 Punkte sind es auf den Tabellenführer. Ich glaube, der Tabellenzweiter hat die gleiche Punktzahl. Und es sind 7 Punkte und sind noch 10 Spiele. Das heißt, 10 mal 3 sind, soviel ich weiß, 30,
ungefähr,
die zu vergeben sind. 7 Punkte Abstand, da werden noch direkte Duelle kommen. Ich meine, die Vorwinkler versuchen das wahrscheinlich schön unter der unter
dem Teppich
zu behalten, nicht drüber nachdenken, aber vielleicht gibt es ja da nochmal eine Möglichkeit für Vorwinkel einzugreifen.
Aber der Spitzenreiter Bergisch Born hat sich gegen den Tabellen 16., der bisher 15 Pünktchen auf dem Konto hat,
verloren.
2-0 Niederlage erlaubt.
Genau.
Das wäre so, als wenn Aachen gegen Felbert 2-0 verlieren würde.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder Leverkusen gegen Darmstadt zu Hause 3-0 verliert.
Ja, also Vohwinkel könnte vielleicht nochmal eingreifen in die ganze Geschichte. Ja, zumal sie sehr konstant sind. Sie haben jetzt am Wochenende Freitagabend in Heiligen auch 6-2 gewonnen. Souverän gewonnen. Und die haben Lauf. Wenn sie den Lauf noch fortsetzen, ein paar Spiele, die anderen lassen federn, dann gibt es da bestimmt nochmal eine Möglichkeit.
Und Freddy Lühr weiter trifft.
Ja, uns. Aber nicht nur Freddy Lühr, muss man sagen. Da sind jetzt mittlerweile auch andere Torschützen. Also ich glaube, in puncto Torschützen hat man sich auch so ein bisschen von Freddy Lühr vielleicht auch so ein bisschen emanzipiert, sag ich mal. Also Lühr ist nicht der Einzige, der Tore macht. Da gibt es jetzt noch ein paar andere Jungs, die auch ab und zu mal das Tor treffen.
Ja, und Schützenhilfe gibt es für den TSV Ronsdorf. Die haben es nötig. Germania hat einen Punkt geholt.
Und nee, Germania hat gewonnen. Gegen Dünn, gegen auch einen, einen Konkurrenten von Ronsdorf, was den Klassenerhalt angeht. Und die Ronsdorfer haben in einem turbulenten Spiel, da stand es bis zur 70. Minute noch 0-0, Endstand war 3-3. Wie gesagt, unentschieden gespielt. Und nachdem die Ronsdorfer letzte Woche gewonnen hatten und jetzt einen Punkt geholt haben, denke ich mal, sind sie auch im ganz guten Wege, den Klassenerhalt zu schaffen.
Ja, vielleicht geht ja noch einer hoch, keiner steigt ab. Wäre gut für die ganzen Kreisligisten. Nach dem aktuellen Stand stehen auf dem Abstiegsplatz SV Bayer.
Ja,
TSV Ronsdorf 2.
Genau, Ronsdorf zweite Mannschaft.
Und die tapferen Dönberger.
Genau.
Und da muss man einen Hut ziehen. Die haben gegen die SSVG Felbert die zweite Mannschaft die öfter mal mit einigen Spielern aus dem Regionalliga-Kader auflaufen, haben sie nur 9-0 verloren.
Genau.
Ja. Ich hatte Schlimmstes erwartet. Also.
Wobei jetzt am Wochenende bei der zweiten Mannschaft von Felbert keine Regionalliga-Spieler im Kader waren. Die waren eher gegen uns mit dabei, aber das hat natürlich auch gereicht, um gegen Dürnberg zu gewinnen. 9-0, das ist dann eine klare Geschichte. Solche Ergebnisse gibt es schon mal in der Kreisliga. Also.
Ja, die Felberter haben jetzt 100-18 Tore oder so.
Ich zähle sie nicht mehr. Am Ende sind sie 2 Punkte hinter Tüttgücü Felbert.
Und nicht Tabellenführer.
Nicht Tabellenführer, genau. So ist es.
Ja, und ihr habt TSV Union 1-1. Ja. Sonnborn gewinnt weiter.
Sonnborn hat auch eine super Serie, hat 2-1 gewonnen gegen Fortuna Wuppertal. Wir haben 1-1 in Union Felbert gespielt. Nach meiner Meinung nach einer besseren ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war dann nicht mehr so gut. Am Ende ein gerechtes Unentschieden.
Ziel ist, beste Wuppertaler Mannschaft zu werden.
Ziel ist erstmal das nächste Spiel zu gewinnen.
Also, okay.
Das ist erstmal.
Das nächste Spiel gewinnen. Lothar, irgendwie war noch was in der Woche.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Worum geht's jetzt?
Ja, es hat noch ein Spiel gegeben.
Köln hat gespielt am Sonntag.
Nein, ich meine, wann war das? Am Mittwoch oder am Dienstag? Oder hast du schon vergessen?
Das habe ich schon total verdrängt. Es war nämlich so, dass ich gedacht habe, das kann echt nicht wahr sein. Also wir reden gerade vom Spiel von Borussia Mönchengladbach. Dazu muss man wissen, der Vinny und ich, wir sind auf der richtigen Seite und der Andreas ist Köln-Fan.
Lothar hat eine Dauerkarte am Bökelberg.
Ja, gell? Genau. Ja. Ja, genau. Ehemaligen Bökelberg, den ich ein paar Kilometer verlagert habe. Das war natürlich wirklich ärgerlich und vor allem, weil die Gladbach in der ersten Hälfte gut gespielt haben. Ich finde, wirklich gut.
Ja, da müssen sie auch in Führung gehen, oder?
Also aber dann in der zweiten Hälfte dann eben, glaube ich, gar keine, also wenn man ehrlich ist, gar keine Torchance mehr hatten. Das ist einfach so, das ist wirklich so. Da zählt dann Mordio, die Fans und alles, tralala. Gladbach war das vierte Opfer von Saarbrücken und wenn man jetzt mal von Karlsruhe ab sieht, also und die Bundesliga-Mannschaften, also auch München und Frankfurt haben dort verloren, war Gladbach sicher nicht die stärkste Mannschaft, die dort verloren hat, deswegen war es jetzt nicht ganz so überraschend und sensationell, wie alle immer glaubten. Der Spielverlauf war natürlich dann überraschend, dass die dann, aber das haben die gegen München auch gemacht, in der Nachspielzeit noch einen Konter fahren, Gladbach sogar in Überzahl ist, also da sagen wir jetzt als Zuschauer, wie kann denn das passieren? Ja, es kann passieren, der Ball rutscht durch, der schießt ein Tor und Wiedersehen, das ist dann wirklich ärgerlich und schade. Aber, sage ich mal, ich kannte mich 10 Sekunden später, nachdem meine Brille in die Ecke geflogen war und sie heil blieb, wieder beruhigen irgendwie, weil ich dachte, es ist besser, im Vorrunde in Saarbrücken auszuscheiden, als dann gegen Leverkusen im Finale zu verlieren.
Ja. Aber Lukas,
Trost hat jeder.
Du kannst das nachvollziehen, der Platz wurde immer schlechter. Gell?
Der wurde für Saarbrück immer schlechter. Das ist einfach, sag mal, das Spiel.
Aber so ein Drittligist, der ist ja auch von euch gar nicht so weit entfernt und ist in der Lage, einen Bundesligisten dagegen zu halten.
Ich finde, aber da muss man auch das, also Gladbach ist auf Platz 12 der Bundesliga. Das ist jetzt nicht gerade, die können mehr, als sie jetzt geliefert haben, aber das ist auch am Ende, die Punkte lügen ja nicht. Das ist einfach so, wie das ist. So. Und in der dritten Liga spielen Profimannschaften. Die machen nichts als Fußballspielen. Den ganzen Tag machen die nichts als Fußballspielen. Die trainieren 5-6 Mal in der Woche, manchmal sogar morgens und nachmittags und was weiß ich was alles. Und spielen nur Fußball. Und das sind auch keine Gurken, die da spielen. Auch bei Saarbrücken spielen, die haben übrigens in Duisburg 2-0 verloren, also 0-2 verloren. Also da war wieder Alltag. Also es ist jetzt nicht so überraschend. In der englischen Cup ist gerade, glaube ich, irgendwie Wolverhampton gegen Coventry ausgeschieden. Sowas passiert halt leider Gottes. Als Fan ärgert man sich maßlos. Aber es ist auch keine Sensation, weil das einfach ein Kräftemessen unter Leuten ist, deren Beruf es ist, Fußball zu spielen. Punkt. Trotzdem zum Kotzen.
Aber der Platz spielt eine kleine Rolle. Jetzt komme ich wieder zum WSV zurück. Ihr habt ja auch schon Plätze, Rasen zerflettert und dann in der zweiten Halbzeit ist es schwer dann zu spielen, dann kommen andere Geschichten, dann ich sag mal, ist vielleicht so ein Rocco-Reiz dann auch nicht mehr so effektiv, wie in der ersten Halbzeit war. Gibt es das wirklich, dass ein Platz ein Spiel beeinflussen kann oder sind die Spiele?
Das soll es so Bedingungen so auf jeden Fall beeinflussen können. Ich meine, wir hatten ein bisschen gegen Big Back Big dieses Problem mit dem Platz, aber es ist dann auch irgendwo ein bisschen Tagesform. Ich meine, unser Auswärtsspiel in Gladbach war der Platz auch bei weitem nicht in einem guten Zustand.
Und ihr habt überragend gespielt. Das Spiel war eines mit der besten, gell,
von in der Saison. Ja, würde ich auch sagen.
Und da ging's.
Ja, aber ich meine, das ist halt so, wie der Platz das Spiel beeinflussen kann, hat er zuerst Heidenheim erfahren, als der Torwart versucht hat, den Ball
wegzunehmen. Der berühmte Maulwurfsügel.
Ich habe nichts dran ändern, auf jeden Fall am Ende das spielen beide auf dem Platz. Und wenn so eine Mannschaft wie jetzt zum Beispiel, jetzt, um auf das Spiel von Gladbach zurückzukommen, da haben die Saarbrücker eben mit 11 Leuten am 16er verteidigt. Wenn du dann keine guten Ideen hast oder keine Spieler hast, die in den letzten 15 Metern nochmal Tempo 30 oder 35 erreichen können, dann hast du auch keine Torchancen. Und wenn du dann, das haben die Gladbacher meines Erachtens falsch gemacht, dann nicht mal versuchst, mal aus 20 Metern zu schießen oder so, wenn schon da alle hinten rumstehen, weil sich keiner das traut oder was weiß ich, dann passiert eben das, was passiert. So, und beim WSV in Gladbach 4-0 gewonnen, kann das gut gehen, dann ist es eben, dann läuft es eben gut oder es geht eben auch schief. So, dann ist halt leider so, ne?
Ja.
Brauche ich als Köln ja gar nicht zu sagen.
Ja, ich sag da nichts mehr. Ja, sieht sehr düster aus und wird auch nicht besser, weil ich glaube, Mainz zieht vorbei an Köln und dann haben wir die zwei Absteiger mit Darmstadt und ersten FC Köln.
Ein Spiel, der Andreas ist unsere Berufsunkel hier, der ist immer so ein bisschen der Pessimist am Tisch. Also noch ist Polen nicht verloren, würde ich mal sagen. Es sind noch 8 Spiele für den FC und die werden 16. und spielen.
Die Frage, wer Meister wird, brauche ich ja nicht mehr zu stellen, oder? Ja gut, wer wird denn Europameister? Guckst du dir das an oder ist auch so eine Sache, wo du dann sagst, da mache ich Fußballpause?
Also ich werde schon verfolgen, aber ich werde doch sehen, dass ich meine Ruhe habe.
Der Sommer muss dann nochmal.
Gibt es eigentlich auch was du machst, wenn du jetzt Sommer hast? Hast du so Hobbys? Gehst du auf die Jagd oder Hochseefischen oder Diktate schreiben, genau. Was machst du denn dann, wenn du nicht Fußball spielst?
Also Diktate schreiben auf gar keinen Fall. Im Winter gehe ich zum Beispiel unfassbar gerne Skifahren. Das ist jetzt in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden, aber mache ich trotzdem auch sehr, sehr gerne. Generell so in meiner Freizeit, wenn der Fußball nebenher ist. Ich gucke gerne Filme. Jetzt zum Beispiel heute werde ich mir auch den zweiten Teil von Dune angucken.
Guter Film, kann ich empfehlen.
Ja. Viel Sand im Getriebe.
Und mit viel geballert.
Und im Sommer sieht man zu, dass man irgendwo ins Warme kommt.
Darfst du Skifahren als Fußballprofi? Ist das nicht vertraglich irgendwie untersagt oder so?
Ja, wie gesagt, die letzten Jahre waren etwas schwieriger.
Ja, die Europameisterschaft, eigentlich bin ich ja fast schon wieder ein bisschen hoffnungsvoll. Aber
ich war auch,
also
voll,
ich sag mal,
es gibt so einen Downer, wie man heute so schlecht sagt. Also mein
Was
Downer,
bedeutet das?
Downer ist, wenn das Gemüt ein bisschen beschädigt.
Aha, also
wenn man so ein bisschen deprimiert wird. Also meine Depression war die Nominierung von Toni Kroos, ehrlich gesagt. Ich hab gehofft, dass wir jetzt doch irgendwie mal als Fußballnation uns mal der neuen Fähigkeiten bedienen, die wir am Samstag zum Beispiel gesehen haben. In Darmstadt in Form von Jamal Musiala oder auch gestern in Form von Florian Wirtz. Stattdessen setzen wir wieder auf altbewährtes Personal. Finde ich ein bisschen
schwierig. Aber jetzt mal meine Vorstellung. Vorbild für dich. Was könnte ein Vorbild ich weiß nicht, ob du ein Vorbild gehabt hast, aber hätte das zum Beispiel Toni Kroos sein können?
Fußballerisch hat mich Toni Kroos jetzt nicht so für mein Spiel überzeugt. Das war eher so ein Iniesta oder vom Ball auch ein bisschen Zidane oder so. Es war nicht dieses den Ball von links nach rechts verschieben, sondern auch irgendwo nach vorne zu kommen mit einem Dribbling.
Ich hätte jetzt gedacht, aber irgendwo muss ja die Qualität sein. Guck mal, der Toni Kroos hat es jetzt geschafft, den berühmten Herrn Luka Modric, der ja noch ein bisschen älter ist, aber er ist, sag mal, gesetzt, er spielt und Modric wird nur noch eingewechselt. Ja, und da hätte ich erst eher gedacht...
Man darf ja nicht sagen, dass Toni Kroos ist natürlich ein guter Fußballspieler, ist doch vollkommen klar. Aber dessen Spiel ist halt ein anderes, ist vielleicht auf die Dauer nicht mehr das Spiel, was künftig gefordert sein wird, um Erfolg zu haben. Also der spielt den Ball über 150 Meter auf den Zehennagel, das kann der. Viele Spielbälle hat er Lukas Demming recht, spielt er natürlich auch quer, aber das ist, er spielt doch mal, wie heißt das, vertikal?
Ja, aber muss man dann...
Und das macht er sehr, sehr gut, aber das Tempo reicht halt nicht aus. Wir brauchen, ich glaube, dass das Spiel von übermorgen ein viel schnelleres, ein viel spektakuläres sein wird. Und dafür haben wir Leute, wie zum Beispiel Gianno Majabal-Musiala, der sowas kann, wie zum Beispiel Florian Wirtz, der sowas kann. Wir haben noch ein paar andere, die das auch können. Führig zum Beispiel vom VfL Stuttgart kann das auch auf eine andere Art und Weise. Das ist das Spiel, das von dem ich glaube, dass es kommen wird, weil es auch spektakulärer werden muss, sonst geht nämlich keiner mehr gucken. Und da ist Toni Kroos, der ein sehr, sehr guter Fußballerspieler ist, da brauchen wir nicht in Abrede zu stellen, ist eben nicht das Signal dafür, dass sich dieses Ding in die richtige Richtung entwickelt wird. Und der Nagelsmann macht jetzt noch eine Saison den Bundestrainer, sammelt alles einfach und stellt den Neuer ins Tor, der wird auch mit 48 noch reinstellen, ja, weil er denkt, dann haben wir dann, da weiß ich, was die können, dann kriegen wir schon irgendwie was hin, dann gehen wir ins Halbfinale und Fall erledigt.
Also meine Meinung ist dazu, Toni Kroos wird der Mittelpunkt der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, also Mittelpunkt im Sinne von, der wird auf der Sechserposition spielen. Das schließt nicht aus, dass Wirtz und Musiala spielen werden, weil die wiederum andere Spielertypen genau. sind, die ein bisschen offensiver sind. Aber mit der Rückholaktion ist es, glaube ich, ganz klar, es wird um Toni Kroos herum die Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gebaut. Das muss kein Nachteil sein. Ich sehe dann aber zum Beispiel Ilkay Gündoğan nicht unbedingt in den ersten Elf, weil ich glaube, Gündoğan und Kroos, das wird schwierig. Das hat man jahrelang gesehen, dass das jetzt nicht so funktioniert hat. Man wird es bei der EM sehen. Es ist definitiv keine Entscheidung was für die Zukunft. Es geht punktuell nur um diese Europameisterschaft. Und da wird man sehen, ob das ein Fehler war oder ob das richtig ist. Nur bezüglich der Nominierung des Kaders, ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, das so gemacht zu haben, aber diese Aktion hätte eigentlich schon vor längerer Zeit stattfinden müssen, dass man gewisse Leute, sage ich mal, vielleicht ausbotet und andere dazu holt, weil... die Europameisterschaft ist in 2 Monaten. Also wie wird man sich jetzt einspielen? Also das ist für mich irgendwie
sehr, spät,
sehr, sehr schwierig. Aber am Ende muss man dann auf dem Punkt dann da sein bei der EM. Ich bin mal gespannt, wie das ganze Ding sich entwickelt. Also
ich denke, wir werden ja am Samstag sehen. Es ist ja zumindest kein Gegner, kein Laufkundschaft dann. Und je nachdem, wie ernst es nehmen für die Franzosen, ist es ja auch...
Jetzt kommt das Spiel gegen Frankreich, dann kommt das Spiel gegen die Niederlande. Dann gibt es zum Beispiel noch so ein Spiel gegen Hemto-Herne.
Ja, das war dann aber auch.
Das war dann auch schon so.
Ja, genau.
So, jetzt mal vergessen den Fall. Die spielen jetzt am Samstag in Lyon.
Luther, vor der WM.
Ja. Und kriegen 5 Stück.
So, vor der WM 2000, WM 2006 war es doch ähnlich.
Vor der EM 2006 hatten wir, da war vorher, das war nicht ähnlich,
Klinsmann
und Löw einen anderen Weg eingeschlagen haben, nämlich alte Zöpfe abgeschnitten,
da haben sie
neue Leute eingebaut, die haben gegen Italien 4-1 verloren, das stimmt, aber die Spiele waren trotzdem in Teilen in der Perspektive schon andere Fußballspiele als die wir noch unter Rudi Völler kannten, als wir uns durch die Welt gerumpelt haben, darf man nicht vergessen, und uns in Südkorea ins Finale gestolpert, wenn man ehrlich ist, so. Das war eine andere Zeit. Jetzt hat der, meiner persönlichen Meinung nach, als laienhafter Beobachter, der Nagelsmann die Uhr mal wieder 3 Umdrehungen zurückgestellt, den Neuer ins Tor, der von seiner alten Klasse auch Lichtjahre entfernt ist, kann man machen, muss man nicht, und nimmt den Toni Kroos, weil er denkt, da habe ich einen, der kann dann Ball stoppen. Das kann er wirklich, und er kann auch mit Verstand Fußball spielen, aber das, was gefragt ist, und wenn wir Pech haben, wenn nicht, dann ist alles gut, ich will jetzt nicht unken, aber wenn wir Pech haben und die Deutschen verlieren tatsächlich am Samstag in Lyon 3-0, 4-1, dann haben wir eine Diskussion, dann brennt es lichterloh und dann ist keine Zeit mehr, nochmal umzusteuern, weil das, was du sagst, das Uni ist richtig. Die vergangenen Spiele hätten genutzt werden müssen, um ein klares Signal zu setzen. Wir wollen mit den alten Europameister werden oder wir versuchen es mit den neuen, mit dem Ziel eigentlich dann aber 2 Jahre später bei der Weltmeisterschaft ein ordentliches Turnier zu spielen und nicht wieder in der Vorrunde auszuschalten.
Ja, kannst du ja bei einer Heim-EM.
Nagelsmann hat sich, weil er nur eine Saison Trainer
genau.
ist, für die Sicherheitsvariante entschieden. Und wenn die am Samstag schief gehen sollte, was ich mir überhaupt nicht wünsche, auch nicht in Pink, dann brennt es hier lichterloh.
Aber entscheidend ist ja sowieso, dass sie die Abwehr hinkriegen. Gell? Also ich meine, brauchen wir gar nicht anzufangen. Vorne ist ja genug Theater, aber 2-6 war es ja auch.
Du bist ein Profi, hast du das gemacht, hast du den Großdruck geholt? Kannst du ehrlich sein, das kriegt jeder mit.
Nee, ich glaube nicht.
Danke.
Gut, aber ist ja auch gar nicht das Problem. Ich glaube, die müssen die Abwehr hinkriegen, oder?
Ja, aber der Groß gehört schon in dem Fall
defensiv.
Auch natürlich, weil er spielt ja auf einer Position, wo er, sage ich mal, wenn der Gegner den Ball hat, natürlich auch da die Sechserposition abdecken muss und im eigenen Ballbesitz ist er natürlich die Anspielstation
für also
die
Innenverteidiger. Also du meinst, es gibt keinen Casemiro, der ihm dann die Arbeit abnimmt?
Oder nee, so. Kroos spielt auch bei Real Madrid mittlerweile die Sechserposition. Der ist nicht mehr so, er hat früher, als Casemiro da war, auch schon mal auf der Achterposition. Die haben bei Real Madrid mehr oder weniger spielen das System, was ihr beim WSV spielt. Da hat er mit Modric zusammen die Achter gespielt. Casemiro war eher der Sechser. Jetzt ist es bei Real Madrid eher so, dass Kroos so die Sechserposition spielt. Und dann hat er 2 Jüngere, die vor ihm im Grunde genommen mehr diese Wege
gucken,
machen. Also
da müssen wir mal gucken, wer in Madrid noch so alles rumläuft.
Aber da haben sie, und das machen sie bei Real sehr gut, die haben natürlich Toni Kroos, haben aber gleichzeitig auch sehr schnelle Spieler im Umschaltverhalten. Ja. Und da, finde ich, hat die deutsche Nationalmannschaft mit Wirtz, mit Musiala, mit Sané und auch gute Leute, die Kroos einsetzen
und
kann.
Real Madrid hat eine vernünftige Defensive. Und dann kann man sich einen Spieler wie Toni Kroos leisten, weil er ist ein guter, ein sehr, sehr guter Fußballspieler, sicher auf der Position, die er hat, unangefochten, auf allen Kontinenten. Aber es muss halt das Gesamtkunstwerk muss stehen. Und wenn wir dann, wie gesagt, zum Glück verteidigen wir heute jetzt schon mal nicht mehr, wenigstens nicht mehr mit Dingens hier, mit Wirtz gleich noch von Dortmund da.
Schlotterbeck.
Ja. Ich vergesse den Namen immer, weil der immer so.
Ja, der ist ja auch nicht eingeladen. Süle ist nicht eingeladen, glaube ich. Hummels ist nicht dabei. Oder ist Süle dabei?
Nee,
Süle ist auch nicht.
Nee, ist von Dortmund ist nur dafür. Zum Glück alles also Vergangenheit.
Sag mal, es ist immer eine Frage des Gesamt. Ja. Als Trainer nicht zu sagen.
Absolut.
Profi auch nicht. Ja. So, das ist immer ein Gesamtkunstwerk. Und es ist nicht ein Spieler, sondern es ist ein Spieler, es ist ein Mosaikstein in einem ganzen Bild. Und da ist die, finde ich, das Signal mit dem Toni Kroos, fürchte ich, möglicherweise vielleicht nicht das Richtige.
Wir werden es sehen. Ich glaube, es geht eher wieder Richtung Halbfinale. Aber nochmal kurz zusammengefasst. Ich glaube, wird alles nichts nutzen, wenn die Abwehr nicht steht. Und dann sind wir wieder beim WSV. Ich habe mal geguckt, 39 Gegentore ist zu viel, wenn man aufsteigen will. Also.
Ja, kann man so sagen.
Und da darf nicht mehr viel dazukommen. Wir sind jetzt wieder in Lippstadt. Und wenn eine Null da stehen würde, das wäre schon mal ganz ordentlich dann.
Wenn die Null da steht, darf man nur einen. Wenn die Null da steht, wie gesagt, schon
war zu, ein war zu selten, gell?
Und ein Tor schießen, ich glaube, das haben wir fast immer hinbekommen.
Das dürfte auch in Lippstadt möglich sein. Ja, Lukas, ich glaube, wir können dir nur sagen, du hast noch ein paar Jahre mehr als Toni Kroos vor dir.
Und es ist eine gute Idee, die in Wuppertal zu verbringen. Denn auf lange
Sicht. Die nächsten, auf alle Fälle.
Ja. Nur ein kleiner Tipp.
Genau. Also wir würden uns freuen, wenn wir uns vielleicht in den nächsten Jahren nochmal hören und sehen und dich weiter hier im Stadion am Zoo sehen. Viel Erfolg dann für die nächsten letzten Spiele und für dich und für die Mannschaft. Sind ja noch einige Spiele und ich glaube, da wird sich einiges entscheiden in den nächsten Wochen, wie es überhaupt beim WSV weitergeht, wie es bei dir weitergeht. Viel Glück und Erfolg, Gesundheit vor allem und alles Gute. Bis dahin.
Genau. Vielen Dank, kann ich nur zurückgehen.
Danke für den Besuch.
Tschö. Ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.